Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Berechenbar. Ein neuer Standard für nachhaltige Rechenzentren geht über den Strombedarf hinaus. Ökobilanz. Das Umweltbundesamt bewertet Datacenter mit KPI for DCE. Streitfall. Die Datenschutzbeauftragten in Deutschland hadern mit Office 365. Rückfall. Der EuGH gestattet die Vorratsdatenspeicherung bei besonderen Bedrohungslagen. Und das digitale Logbuch. Logged in.
Sie schießen wie Pilze aus dem Boden, ohne dass man es merkt. Dezent versteckt in schmucklosen Gebäuden irgendwo im Industriegebiet. Rechenzentren gelten ja als die Grundpfeiler der Datenkommunikation und als Meister des Stromverbrauchs. Je mehr wir in der Wolke rechnen oder speichern lassen, desto mehr Energie geht für unsere ganz private Digitalisierung drauf. Doch auch die Betreiber von Rechenzentren verspüren natürlich Veränderungsdruck hin zu mehr Nachhaltigkeit und Effizienz, nicht nur wegen des teuren Stromes. Maximilian Schönherr, für die Effektivität von Rechenzentren ist ein neues Messsystem auf den Weg gebracht. Beginnen wir mal mit dem Energieverbrauch. Wie wird der eigentlich in Rechenzentren quantifiziert?
Die großen Rechenzentren der westlichen Welt liefern diese Zahlen jährlich und zwar meist auf Basis des Stromverbrauchs. Zum Beispiel wissen wir, dass die deutschen Rechenzentren um die 10 Terawattstunden Strom pro Jahr verbrauchen. Das entspricht etwa dem Output von 4 mittelgroßen Kraftwerken. In diese traditionelle Methode fließt die Stromrechnung ein, aber zum Beispiel nicht die CO2-Bilanz. Bezieht das Rechenzentrum seinen Strom aus Windkraft, sollte die Bilanz eigentlich anders aussehen, als wenn es sich aus Kohlekraftwerken speist. Eine zukünftige Norm geht genau diese Problematik an. Sie hat den sperrigen Namen KPI 4DCE, man spricht ihn am besten Englisch aus, KPI 4DCE, weil die Zahl 4 in der Mitte steht. KPI 4DCE ist im Moment am Ende seiner Validierungsphase. Es wird für Bundes- und Landesverwaltungen Standard werden und je nach Erfolg in der Praxis schließlich dann ein Normierungsprozess werden.
Tja, und nicht nur, weil der Name so kompliziert ist, sehen wir uns mal diesen Standard KPI 4DCE näher an.
1992 rief die US-Umweltbehörde den Energiestern ins Leben, der bei uns in etwa dem Blauen Engel entspricht. Der durfte auf Geräten kleben, die besonders ökonomisch mit dem Strom umgingen. Der Standby-Modus, bei dem Computer, aber auch Fernseher und andere IT-Geräte automatisch herunterfahren, ist ein Ergebnis dieser frühen, grünen IT-Bewegung. 14 Jahre später, 2006, entstand PUE, Power Usage Effectiveness. Seit 2016 ist das der Standard, mit dem Rechenzentren arbeiten und für sich werben. Ein PUE-Wert von 1,0 bedeutet, die Serverfarm setzt allen eingehenden Strom in Rechenleistung um. PUE 1,8 gilt als ungünstig. Google, Microsoft und andere behaupten, inzwischen bei 1,1 angekommen zu sein. Transparent ist bei PUE nichts.
Wir wissen derzeit nicht, wie viel Energie die Rechenzentren und Übertragungsnetze verbrauchen. Es gibt keine Informationspflicht und auch keine Statistik, auf die man hier zurückgreifen kann. Um die Digitalisierung nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten, ist es zwingend notwendig, dass bekannt ist, wie viel Energie verbraucht denn die digitale Infrastruktur und wie energieeffizient ist sie denn eigentlich.
Marina Köhn vom Bundesumweltamt in Berlin. Ihre Behörde wurde vom Bundeswirtschaftsministerium beauftragt, an einem Standard zu forschen, der über die Strombilanz des Rechenzentrums weit hinausgeht.
Wir haben eine Methode entwickelt, mit der man die Energie- und Ressourceneffizienz von Rechenzentren und von Cloud-Dienstleistungen ermitteln kann. Das heißt, wir sind dadurch in der Lage, den CO2-Fußabdruck von Cloud-Dienstleistungen wie beispielsweise Videostreaming oder Online-Speichern ermitteln zu können.
Während PUE im Prinzip eine Stromrechnung ist, stellt der neue Standard KPI 4DCE eine Ökobilanz dar. KPI 4DCE steht für Key Performance Indicator for Data Center Efficiency. Es ist ein Kennzahlensystem, also eine Tabelle, in die unter anderem auch der Energieaufwand zur Herstellung von Datenspeichern und die Langlebigkeit eines Rechenzentrums eingehen. KPI for DCI berücksichtigt zudem die Transportwege der Daten zum Verbraucher und die Klimabedingungen vor Ort. Ein Rechenzentrum in Spanien muss stärker gekühlt werden als eines in Finnland.
Wir sind nicht nur in der Lage zu beziffern, wie viel CO2 durch ein übertragenes Gigabyte entstehen, sondern wir können auch darstellen, welche Technologien und Methoden der Datenübertragung zu mehr oder weniger CO2 führen. Wir können mit dieser Methode aber auch darstellen, wie effizient oder weniger effizient die Rechenzentren betrieben werden. Während unserer Felduntersuchung haben wir feststellen müssen, dass die IT-Technik sehr schlecht ausgelastet ist. Die durchschnittliche CPU-Auslastung beispielsweise liegt ganz selten über 20%.
Das vom Bundesumweltamt zusammen mit Universitäten und Forschungsinstituten entwickelte Verfahren lässt tief in die Abläufe der Rechenzentren und Datenspeicherdienste blicken. Marina Köhn.
Die Politik muss die Transparenz viel stärker einfordern. Das ist ja eigentlich eine Maßnahme, die gar nicht wehtut. Aber sie bewirkt, dass die Gestaltungsspielräume erkennbar werden und dass Politik ihre Maßnahmen an der Realität viel besser spiegeln kann.
Also das Interesse der Politik liegt auf der Hand, Klimaziele erreichen, vor allem den CO2-Ausstoß verringern. Dabei geht es doch primär um den Energiehaushalt des Rechenzentrums, also um das, was der bisherige Standard PUE abdeckt.
Die Energie, die ein Rechenzentrum, also auch ein PC zu Hause verbraucht, ist nicht unbedingt der größte CO2-Faktor. Das neue Berechnungswerkzeug bezieht die Materialeffizienz mit ein. Gerade in der Mikroelektronik werden ja Rohstoffe gebraucht, die schwer zu bergen und aufzubereiten sind. All das kostet Energie und ist gerade in der sogenannten dritten Welt ganz und gar nicht CO2-freundlich. Eine Serverfarm am Ende ihrer Lebensdauer zu zerlegen und die seltenen Erden, Kupfer, Zinn und Kunststoff daraus zu isolieren, hat einen weiteren erheblichen CO2-Fußabtritt.
Das heißt, die Betreiber von Rechenzentren müssen gucken, woher ihre Hardware kommt und wohin sie geht, wenn sie ausgemustert wird?
Ja, und wie lange sie bei ihnen bleibt und arbeitet. Ein 20 Jahre altes Rechenzentrum, ist eine typische Zeit, wie so ein Rechenzentrum existiert, ist von der Leistung her nicht mehr auf dem Stand der Entwicklung, sprich es ist zu langsam und verbraucht auch zu viel Strom. Ökologisch aber kann es viel besser dastehen, es sei denn, es benutzt noch Brandschutz und Klimatechnik, die Kohlendioxid einsetzt. KPI for DCE quantifiziert das alles. Und KPI for DCE kommt nicht aus der hohlen Hand. Es gehen da eine ganze Reihe mehr oder weniger etablierte Qualifikatoren ein, etwa eine weltweit anerkannte Methode des Umweltinstituts der Universität Leiden in den Niederlanden. Sie beschreibt die Verringerung des internationalen Bestands an nicht erneuerbaren Rohstoffen und kann natürlich direkt auf Rechenzentren angewendet werden. Ich habe mit den Betreibern des großen Internetknotens DCIX gesprochen. DCIX besitzt keine eigenen Rechenzentren, sondern mietet sie an. Und dort setzt man bei der Entscheidung auf den alten Wert PUE, schaut aber auch auf Faktoren wie die Verfügbarkeit von Glasfaser und vor allem auf die Sicherheit. Der Internetknoten in Frankfurt ist kritische Infrastruktur, ähnlich wie die Wasserversorgung. DCIX legt Wert darauf, dass das angemietete Datencenter vor Datengau, Hackerangriffen oder Vandalismus einigermaßen sicher ist. Das ist die Priorität. Und es soll, hat man mir gesagt, neue Hardware im Einsatz sein, weil sie schneller rechnet und dabei weniger Energie verbraucht. Keine Rolle dagegen spielt noch die Materialeffizienz, also die Nachhaltigkeit.
Was misst denn KPI for DCE außer der Materialeffizienz sonst noch?
PUE, um zurückzukommen zum alten Verfahren, ist ein Quotient aus zwei Zahlen. Sehr einfach. Strom, der ins Rechenzentrum reinfließt, geteilt durch den Strom, den das Rechnen und das Datenspeichern kostet. Eine Aufschlüsselung der Rechen-, Speicher- und Übertragungsleistung innerhalb dieses Rechenzentrums kommt darin nicht vor. KPI for DCE berücksichtigt auch das. Falls der Betreiber eines Rechenzentrums zum Beispiel nie darüber nachgedacht hat, wie viel Kühlwasser das Gebäude, die Server, die Datenspeicher und das Netzwerk verbrauchen, würde sich wundern. Die Server verbrauchen den Löwenanteil, typischerweise mehr als das Doppelte der Datenspeicher, also der sogenannten Cloud.
Immer mehr Firmen betreiben eigene Rechenzentren, um die Daten nah und einigermaßen sicher bei ihnen um sich herum zu haben. Spielen die Nachhaltigkeitsgedanken da auch eine Rolle?
Ja, diese sogenannten Co-Location-Rechenzentren, Co für nahe am Firmensitz, machen inzwischen flächenmäßig ein Drittel aller deutschen Rechenzentren aus. Es gibt speziell für diese Co-Locations den blauen Engel für klimaschonenden Bau und Betrieb. Die Zentren werden ja in der Regel von denselben Leuten aufgebaut, die große Rechenzentren planen. Also dürfte KPI for DCI-Kennzahlen auch bald dafür eine Rolle spielen. Und die Kennzahlentabelle, die das Umweltbundesamt erarbeitet, ist fast, aber noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Sie wird derzeit an diversen Rechenzentren erprobt und ist in der Version 2.0.
Neue Standards für den nachhaltigen Betrieb von Rechenzentren. Darüber sprach ich mit Maximilian Schöner. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Da will man mal was Gutes tun und schon werden einem die Zitronen um die Ohren gehauen. So hat zum Beispiel die baden-württembergische Kultusministerin beschlossen, die Schulen im Ländle mit Office 365 auszustatten. Und was passiert? Sie bekommt prompt den Datenschutz-Negativpreis Big Brother Award verliehen. Office 365, das ist die Online-Cloud-Version der Standardbürosoftware Office von Microsoft. Und an der gibt es massive Kritik, auch von der Konferenz der Bundes- und Landesbeauftragten für den Datenschutz. Allerdings sind sich die Hüter der informationellen Selbstbestimmung Land auf und Land ab alles andere als einig. Achim Killer berichtet.
Wer personenbezogene Daten verarbeitet, von Schülern, Steuerzahlern oder Kunden beispielsweise, der ist dafür verantwortlich, dass keine wegkommen oder für unzulässige Zwecke verwendet werden. Das schreibt die Datenschutzgrundverordnung vor. Der Verantwortliche darf einen Teil der Verarbeitung delegieren, aber nur an jemanden, der ebenfalls garantiert, dass die Datenschutzgrundverordnung eingehalten wird. Die Mehrheit von Bundes- und Landesdatenschutzbeauftragten nun ist der Auffassung, dass das nicht gewährleistet ist, wenn der Auftragnehmer Microsoft heißt und die Daten in dessen Office Cloud verarbeitet werden.
Aus rechtlicher Sicht muss man immer wissen, was mit Daten passiert, insbesondere mit personenbezogenen Daten. Und das größte Problem ist hier, dass jemand, der das einsetzt als Behörde oder als Unternehmen, nicht genau wissen kann, was mit den Daten passiert.
Sagt Marit Hansen, die Beauftragte von Schleswig-Holstein.
Selbst wir als Experten, also die Datenschutzbeauftragten, wissen das zurzeit nicht ganz genau.
Nun sollte man meinen, dass man Microsoft halt einfach einen entsprechenden Verarbeitungsauftrag erteilen könnte. Aber den formuliert sich der Konzern schon selber in den Nutzungsbedingungen für seine Office Cloud. Online Service Terms nennt sich das und Data Processing Addendum. Beide sind recht nebulös formuliert und lassen vieles offen. Vor allem die Tür zum Rechenzentrum für die NSA, die US-amerikanische National Security Agency. Deren Zugriff zu ermöglichen, ist Microsoft gesetzlich verpflichtet.
Und wir wissen auch Bescheid, dass solche Zugriffe passieren. Es können also nicht nur Geheimdienste, sondern auch andere Behörden zugreifen und etwas auswerten.
Bei Office 365 oder Microsoft 365 werden die Programme gestreamt. Also die benötigten Teile werden aus der Cloud auf den PC des Nutzers heruntergeladen. Dort findet dann die Datenverarbeitung statt, was dem Datenschutz hier entgegenkommt. Sensible Word- und Excel-Files sollten anschließend aber nicht unverschlüsselt in die Cloud hochgeladen werden. Allerdings genügt eine sichere Verschlüsselung nicht, denn schon vor dem Abspeichern greift Microsoft vielfach auf die Dateien zu, beispielsweise bei der Rechtschreibprüfung aus der Cloud heraus. Was geprüft werden soll, muss schließlich im Klartext gelesen werden. Außerdem können technische Telemetriedaten erhoben werden und Daten zu Marketingzwecken. Die Mehrheit der Deutschen Datenschutzkonferenz hält deshalb, Stand Januar, den datenschutzgerechten Einsatz von Office 365 für nicht möglich.
Und jetzt zur Einigkeit der Datenschutzbeauftragten. Man ist sich, glaube ich, nicht einig, wie man optimal vorgeht.
Eine starke Minderheit unter den Datenschützern möchte sich dem Verdikt nicht anschließen und setzt vor allem auf Verhandlungen. Mit dem Konzern sprechen wiederum will auch die Microsoft-Kritikerin Marit Hansen.
Und jetzt wird man nochmal nachverhandeln mit Microsoft, um festzustellen, können denn diese Gestaltungen in den Verträgen und in der Technik entsprechend angepasst werden.
Bei Microsoft schließlich tut man so, als verstünde man die ganze Aufregung nicht. Das Unternehmen teilt mit, Office 365 könne im Einklang mit dem anwendbaren Datenschutzrecht genutzt werden, was immer anwendbar heißen soll.
Achim Killer über Meinungsverschiedenheiten der Datenschutzbeauftragten in Sachen Office 365. Größere Einigkeit hingegen herrschte bislang unter Datenschützern nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen EU in Sachen Vorratsdatenspeicherung. Die galt bislang als nicht konform mit den europäischen Grundwerten, weshalb der Europäische Gerichtshof sie bislang auch immer wieder einkassiert hat. Bis Anfang dieser Woche. Da wurde über die Vorratsdatenspeicherung in Frankreich, Belgien und Großbritannien entschieden. Und zwar ja, aber. Unter bestimmten Voraussetzungen erklärte der EuGH sie für rechtmäßig. Der Europaparlamentarier Patrick Breyer von der Piratenpartei geht schon lange politisch und juristisch gegen die anlasslose Speicherung von Verbindungsdaten vor und ihn habe ich gefragt, wie nun nach dem letzten Urteil der Status quo aussieht.
Der neueste Stand diese Woche ist so etwas wie das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, dass also alle Telefonverbindungen, alle Bewegungsdaten von der kompletten Bevölkerung gesammelt werden sollen. Das ist illegal. Das muss geändert und abgeschafft werden. Der Gerichtshof macht aber den Weg frei, zum Beispiel für eine IP-Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, dass jede Internetverbindung gespeichert wird und dass man darüber letzten Endes die komplette Internetnutzung rekonstruieren kann. Hochproblematisch.
Und er hat eingeschränkt, dass Vorratsdatenspeicherung erlaubt ist unter bestimmten, ich sag mal, Bedrohungslagen in Ländern.
Ja, zum Schutz der nationalen Sicherheit soll es jetzt zulässig sein, eine Vorratsdatenspeicherung zeitlich begrenzt anzuordnen. Das heißt, eine Speicheranordnung in einer konkreten Bedrohungssituation. Ob das Sinn macht, wage ich zu bezweifeln, denn die USA hatten ein ähnliches Programm am Laufen und haben das inzwischen wieder eingestellt, weil sie über Jahre hinweg gerade mal 2 Hinweise auf Terrorismus daraus gewonnen haben, die im Endeffekt dann auch nicht zielführend waren.
Hat mit diesem Urteil in dieser Woche der Europäische Gerichtshof seine bisherige Rechtsprechung in Sachen Vorratsdatenspeicherung aus Ihrer Sicht geändert?
Unser Schutz vor Vorratsdatenspeicherung ist durch diese Urteile schon empfindlich geschwächt worden, denn die Richter standen unter dem Druck von allen EU-Regierungen, die ihnen vorgehalten haben, unverantwortlich zu handeln. Und unter diesem Druck haben sie teilweise nachgegeben. Der größte Kollateralschaden aus meiner Sicht entsteht durch eine Internet-Vorratsdatenspeicherung, denn im Netz sind viele Menschen auf Anonymität angewiesen, zum Beispiel wenn sie vertrauliche Beratung suchen, wenn sie die Presse informieren möchten, ohne Nachteile befürchten zu müssen. Und die Kommunikation wird gestört und beeinträchtigt, wenn man jederzeit damit rechnen muss, sich für das verantworten zu müssen, was man gesagt hat.
Wie kommt es denn, dass der EuGH diesem Druck nachgegeben hat? Bislang war er doch relativ standhaft gegenüber dem Ansinnen der einzelnen Staaten innerhalb der Europäischen Union und hat sich doch weitestgehend auf der Grundlage auch der Datenschutzgrundverordnung bewegt.
In der Tat schützt der Europäische Gerichtshof beim Thema Vorratsdatenspeicherung unsere Privatsphäre besser als etwa das Bundesverfassungsgericht, was die im Grundsatz durchgewunken hatte. Auch bei dem neuen Urteil sind positive Ansätze enthalten. Zum Beispiel wird die automatisierte Auswertung von Metadaten weit über das hinaus eingeschränkt, was bisher bei den Geheimdiensten Praxis ist. Ja. Nichtsdestotrotz hat der Gerichtshof dem Druck nachgegeben, nachdem nicht nur die Regierung massiv Druck gemacht haben, sondern offenbar, so entnehme ich das dem Verhandlungsbericht, auch der europäische Datenschutzbeauftragte plötzlich keine prinzipiellen Einwände mehr vorgebracht hat und dann sogar noch Vertreter der Kläger oder Anwälte von den Klägern sagten, ja, das deutsche Modell sei ja interessant, was im Grunde genommen eine klassische Vorratsdatenspeicherung ist. Ja, und in dieser Situation ist es dann hier zu dieser teilweisen und gefährlichen Kehrtwende gekommen. Aber nochmal, das ist ja keine Anleitung, diese Urteile, sondern sie beschreiben die Grenzen des maximal rechtlich Möglichen und wir müssen dagegen kämpfen, dass die jetzt ausgeschöpft werden.
Es steht ja noch eine Entscheidung genau in Sachen der deutschen Normen aus. Was bedeutet das letzte Urteil für dieses bevorstehende Verfahren über die deutschen Normen zur Vorratsdatenspeicherung?
Das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland ist in großen Teilen verfassungswidrig, soweit es Verbindungen, also unsere telefonischen Gesprächspartner und auch Bewegungen, also unsere Standortdaten umfasst, also quasi den gesamten Telefonbereich. Aber es wird wohl Bestand haben im Internetbereich, im IP-Vorratsdatenspeicherung. Und das ist problematisch, weil im Internet ja alle Seitenanbieter im Grunde genommen jeden Klick mitprotokollieren, ja, unseren sogenannten Clickstream. Und wenn man das zusammenführt mit der Identität der Internetnutzer, mit der IP-Adresse, dann kann man letzten Endes den Inhalt unserer Internetnutzung nachvollziehen und damit extrem private Details über Vorlieben, über Schwächen, über Krankheiten, über Sucht, über Eheprobleme, im Grunde genommen so private Details, dass jeder sich erpressbar macht, wenn sein Surfverhalten bekannt wäre. Davon bin ich überzeugt.
Wie geht es weiter mit der Vorratsdatenspeicherung in Europa? Darüber sprach ich mit Patrick Breyer von der Piratenpartei, Mitglied des Europäischen Parlamentes.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 67511.
Was gibt's, Knacki?
Ich brauch mal deine Hilfe.
Du?
Eigentlich Bruno.
Bruno, der sitzt doch.
Der sitzt nicht, der muss liegen.
Krank?
Nee, nicht so richtig, aber sitzen kann er gerade nicht.
Was hat er denn, Migräne?
Nee, nicht am Kopf, weiter unten.
Sag mal, Knacki, red mal Klartext.
Naja, wir haben ihm vor einiger Zeit so ein Spielzeug reingeschmuggelt. Jetzt ist er schon seit Tagen locked in und kommt nicht mehr raus.
Hey, ich dachte, Bruno ist schon seit ein paar Jahren locked in. Was für ein Spielzeug ist es denn?
Du weißt doch, er ist da ziemlich einsam.
Ach nee, was für eine Erkenntnis. Es ist einsam im Knast. Toll. Was für ein Spielzeug, Knacki.
Dicker, VoIP-Telefonate können abgehört werden. Weiß doch nicht, wer hier alles mithört.
Alle. Das ist doch auch nichts Neues, Knacki. Soviel ich weiß, hat Bruno im Knast kein VoIP-Telefon.
Ja, ist nicht so ein richtiges, ist ein Sextoy. Und jetzt kommt Bruno nicht mehr raus, teilweise.
Aha, teilweise? Sag mal genauer.
So eine Art Keuschheitsgürtel für Männer kannst du mit einer App aufschließen und zusperren. Und die App hat jemand gehackt. Jetzt steckt Bruno teilweise drin.
Ah, teilweise, ich verstehe. Wer fernsteuert das?
Er selbst.
Also hat er doch ein Handy.
Ja, aber das ist auch gehackt.
Und wie hast du's erfahren? Per Rauchzeichen?
Morsezeichen. Bruno morst abends mit der Bettdecke am Zellenfenster.
Wow, im Stehen. Jetzt willst du ihm den Rettungscode zurückmausen.
Erstmal sein Handy wieder in Gang kriegen.
Kann dauern. Die Knister haben Störsender. Hat er keinen Bolzenschneider?
Bolzenschneider im Knast? Dicker.
Vielleicht Eiswürfel. Kälte hilft beim Schrumpfen.
Eiswürfel? Wenn's feucht wird, gibt's einen kurzen.
Sag ich doch. Natürlich muss Elektronik dicht sein. Immerhin versenkt man gerade komplette Rechenzentren im Meer. Wegen Kühlwasser.
Und bei Hardware-Hacks?
Da kommen dann Taucher mit einem Bolzenschneider.
Du bist doch nicht ganz dicht.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Google ermöglicht US-Ermittlern eine Rasterfahndung über Suchanfragen. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Ein amerikanischer Reporter hat Gerichtsdokumente veröffentlicht, die diese Praxis belegen. Demnach haben sich Ermittler mit einem richterlichen Beschluss an Google gewandt. Es ging um Brandstiftung. Der Konzern sollte die IP-Adressen von Menschen rausrücken, die nach der Anschrift des Opfers gegoogelt hatten. Damit kamen die Ermittler an die IP-Adresse eines Mannes, der, wie eine darauffolgende Auswertung von Funkzellendaten zeigte, sich am Ort des Verbrechens befunden hatte. Der Beschuldigte wurde später festgenommen. Im Magazin CNET äußerte sich ein amerikanischer Rechtsexperte zu dem Fall. Er bezeichnete die Praxis, Informationen aller Nutzer abzufragen, die nach einem Begriff gesucht hatten, als verfassungswidrig.
Die Zahl der täglichen Facebook-Nutzer geht in Deutschland zurück.
Das zeigt eine Befragung von ARD und ZDF unter gut 1500 Personen ab 14 Jahren. 14% der Befragten gaben an, das soziale Netzwerk täglich zu nutzen. 2019 seien es noch 21% gewesen. Die Nutzerzahlen der ebenfalls zu Facebook gehörenden Dienste WhatsApp und Instagram seien jedoch gestiegen. Gleiches gilt für die generelle Zahl von Internetnutzern. Die ist laut der Umfrage um 3,5 Millionen auf insgesamt über 66 Millionen angewachsen. Damit sind 94% der über 14-Jährigen zumindest gelegentlich im Netz.
Belgiens größter Mobilfunkanbieter will beim 5G-Netz auf Huawei verzichten.
Das teilte das Unternehmen namens Proximus gestern mit. Es wolle sein 5G-Kernnetzwerk mit dem schwedischen Netzwerkausrüster Ericsson aufbauen. In den vergangenen Jahren hatte Proximus beim Netzausbau vor allem auf Technik des chinesischen Konzerns Huawei gesetzt. Derzeit wird Huawei insbesondere in den USA verdächtigt, eng mit der Kommunistischen Partei Chinas zusammenzuarbeiten. In Belgien waren der Entscheidung lange Diskussionen über mögliche Mehrkosten vorausgegangen.
Hacker haben Daten bei der Software AG erbeutet.
Das teilte der MDAX-Konzern Ende der Woche mit. Man habe Hinweise darauf, dass Daten von Servern und von Notebooks der Mitarbeiter heruntergeladen wurden. Zu dem Angriff sei es am 3. Oktober gekommen. Die Schadsoftware sei bislang nicht eingedämmt und Systeme des Unternehmens weiterhin betroffen. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Dienstleistungen für Kunden gestört worden seien.
Das mobile Betriebssystem Android erkennt nun gut 30 Geräusche im Haushalt.
Es handelt sich etwa um Hundebellen, rauschendes Wasser oder piepende Rauchmelder. Laut Google erkennt die App Sound Notifications diese Klänge und kann dem Nutzer dann eine Benachrichtigung auf dem Smartphone anzeigen. Zweck der Funktion ist es, hörgeschädigten Menschen eine bessere Wahrnehmung ihrer Umgebung zu ermöglichen.
Das US-Militär erforscht Augmented Reality-Brillen, und zwar für Hunde.
Militärhunde sind darauf trainiert, Sprengsätze oder andere Gefahren aufzuspüren. Soldaten müssen ihnen dabei bislang mit Handzeichen oder Laserpointern den Weg weisen, was gefährlich ist. Die Brille, die gerade am US Army Research Laboratory erprobt wird, soll das ändern. Wenn die Hunde durch sie hindurch gucken, sehen sie Hinweise, in welche Richtung sie laufen sollen.
Facebook will bei der US-Wahl nach eigenen Angaben Verwirrung oder Missbrauch vorbeugen.
Damit will das Online-Netzwerk allerdings erst nach der Wahl am 3. November beginnen. Dann, so teilte Facebook Mitte der Woche mit, wolle man keine Anzeigen mit politischen Inhalten in den USA zulassen. Wie lange der Werbestopp andauern soll, ist nicht klar. Eine Sorge für das Online-Netzwerk ist, dass sich ein Kandidat vor Bekanntgabe der offiziellen Ergebnisse zum Sieger erklären wird.
Sternzeit. 10. Oktober. Die Magie des Mars. In diesen Wochen zieht der Planet Mars am Firmament die Blicke auf sich. Während etwa Jupiter und Saturn jedes Jahr ihren großen Auftritt am Himmel haben, zeigt sich Mars nur alle 2 Jahre von seiner besten Seite. Auch das hat zur besonderen Faszination beigetragen, die von diesem Planeten ausgeht. Teleskopbeobachtungen deuteten lange an, dass er fast ein Zwilling der Erde ist. Mars hat eisige Polkappen und auf seiner Oberfläche sind Flecken zu erkennen, die an unsere Kontinente erinnern. Mars braucht gut 24,5 Stunden für eine Umdrehung. Somit ist der Tag nur wenig länger als der der Erde. Und es gibt dort Jahreszeiten, ähnlich wie bei uns. Vielen Menschen erschien es als völlig plausibel, dass auch dies ein bewohnter Planet ist. In allerbestem Ruf standen die hypothetischen Marsianer allerdings nie. Ihr Besuch war jedenfalls nicht willkommen. 1898 hat der englische Schriftsteller H.G. Wells seinen Science-Fiction-Roman »Krieg der Welten« veröffentlicht. Darin landen feindlich gesinnte Wesen vom Mars auf der Erde. Sie attackieren das Vereinigte Königreich, um sich dann die Rohstoff- und Wasservorräte der Erde anzueignen. Das britische Militär steht den Invasoren hilflos gegenüber. Erst irdische Bakterien setzen dem Spuk ein Ende, weil das Immunsystem der Marsianer ihnen nicht gewachsen ist. Längst ist klar, dass es auf dem Mars keine feindlichen Wesen gibt. Mit etwas Glück stecken im Marsboden aber noch ein paar Mikroben. Und die sind hoffentlich ganz friedlich.
Feiern, Partys, Karneval. Bedeutet Corona das Ende der Spaßgesellschaft? Das ist unser Thema heute in Streitkultur. Um 5:05 nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.